Für Pink Channel im Waldschlösschen auf dem Transaktivwochenende Nike Slavik. Das erste Mal im Waldschlösschen, das ist ja kaum zu glauben.
Ja, doch, in der Tat. Wir hatten ja auch so eine kleine Corona-Pause, wo wir alle nicht so viel in der Welt draußen unterwegs waren. Das koinzidierte ja dann auch mit der Kandidatur und dem Einzug in den Bundestag. Aber ich freue mich, dass wir jetzt alle auch wieder mehr unterwegs sind, uns in der Welt draußen vernetzen und dass ich zum ersten Mal hier sein darf und so viele aktive Menschen aus ganz Deutschland treffen darf, die sich für mehr TIN-Repräsentanz und Rechte einsetzen.
Du bist ja relativ kurz hier und ich denke, man braucht ein bisschen Zeit, um hier warm zu werden. Aber hast du einen Eindruck schon mal, wie ist das, sowas zu erleben, dass hier die Community zusammenkommt und für ihre Rechte kämpft und ja letztendlich auch ein bisschen Empowerment macht?
Ja, ich bin dankbar, dass es diesen Ort gibt, dass es eine Austauschmöglichkeit gibt und ich empfinde das als sehr positiv. Die Teilnehmenden haben sehr viele Fragen an die aktuelle Politik, aber ich habe jetzt auch schon den Wunsch direkt erlebt, wie geht es eigentlich langfristig weiter? Es sind auch noch über aktuelle Debatten von Selbstbestimmungsgesetz und familienrechtlichen Reformen und Entschädigungsfonds für Trans-Inter-Personen darüber hinaus eigentlich langfristig noch unsere Ziele und wo soll der Weg hingehen. Und das finde ich schön, dass wir hier diesen Raum haben, genau auch diese Utopien und gemeinsamen Wege zu entwickeln.
Du repräsentierst ja die Bundesregierung hier und das Parlament. Und da hast du keine so ganz einfache Position. Wie geht's dir damit?
Naja, also ich war ja früher auch mehr aktivistisch unterwegs. Ich bin jetzt neu im Mandat, also mittlerweile seit 2 Jahren. Ich bin halt eine von diesen Personen, die den sogenannten Marsch durch die Institutionen angetreten ist. Und ich glaube, letzten Endes brauchen wir halt beide Seiten. Diejenigen, die in den Verbänden unterwegs sind, Menschen, die Austauschräume schaffen und auch öffentlich auf Themen aufmerksam machen, indem es Demonstrationen gibt, Bildungsarbeit gibt. Aber wir müssen halt eben auch schauen, dass wir unsere Themen in die Institutionen selbst reinbringen, in den Deutschen Bundestag, in andere Parlamente und natürlich auch Leute, die in den Medien präsent sind, wie du zum Beispiel auch, die Interviews führt, dass unsere Stimmen sichtbar sind und dass wir uns so gegenseitig bestärken können. Ich kriege die Kritik auch an Sachen, an denen wir arbeiten, natürlich mit aus der Community. Ich werbe immer dafür, mir auch Kritik mitzugeben. Ich versuche so viel wie möglich davon umzusetzen. Aber es gibt natürlich nach wie vor auch im Bundestag Beharrungskräfte und Leute, die wir nicht auf unserer Seite haben. Das sind dicke Bretter, die wir zu bohren haben. Aber ich und andere, wir arbeiten natürlich daran.
Nun gibt es in Deutschland Gewaltenteilung. Gewaltenteilung bedeutet, dass du hier die Legislative vertrittst und dir gegenüber steht noch die Exekutive und die Judikative. Und du hast es ja ein bisschen angedeutet, die Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz, die ja nicht von der Legislative alleine geprägt wird. Tatsächlich ist es aber so, dass meine Wahrnehmung ist in der öffentlichen Diskussion, dass nur die Legislative in der Kritik, also die Parlamentarier und die Bundesregierung in der Kritik ist, aber an diesem Gesetz wirken ja auch Kräfte mit zum Beispiel aus dem Bundesinnenministerium, die ja außerordentlich transkritisch sind und nicht nur dieses Gesetz im Zweifelsfall verhindern wollen, sondern auch deutliche Verschärfungen mit hineingebracht haben. Wie ist das gut zu kommunizieren? Nimmst du das wahr, dass das von den Menschen verstanden wird, dass es ein komplexer Prozess ist?
Also als Mitglied einer Regierungsfraktion habe ich natürlich, sage ich mal, einen guten Draht in die Ministerien. Ich habe vorab immer viel Informationen bekommen, auch über den aktuellen Stand. Aber ich weise immer darauf hin, dass ich als Abgeordnete natürlich im Vorfeld nicht aktiv an diesen Verhandlungen und auch Entscheidungsfindungen, die die Ministerien unter sich gemacht haben, in der Bundesregierung direkt beteiligt war. Der Ball liegt jetzt erst bei uns und ich glaube, das ist noch nicht so ganz bei allen transparent geworden in der medialen Debatte, dass das, was bisher stattgefunden hat, vor allem eine Verständigung zwischen den Ministerien und innerhalb der Bundesregierung war. Wir haben erst seit ein paar Wochen überhaupt den Kabinettsentwurf, den ganz konkreten Gesetzentwurf. Aber es gibt ja auch dieses Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Natürlich ist meine Hoffnung jetzt, dass wir unter den Abgeordneten im Deutschen Bundestag vielleicht im einen oder anderen Punkt ein bisschen progressiver ticken, als dass die Leute sind, die in den Ministerien vorher an dem Gesetzentwurf gearbeitet haben. Wir haben jetzt begonnen, gerade erst mit den Gesprächen. Da hat sich durchaus gezeigt, dass einige Abgeordnete auch über die Fraktionsgrenzen hinweg, also aus allen Fraktionen, Änderungsbedarf haben und auch kritisch einzelne Aspekte dieses Gesetzes thematisiert haben. Also kritische Punkte, die auch aus der Community genannt worden sind. Also viele von den Abgeordneten, die jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz zu tun haben, können beispielsweise nicht verstehen, wieso das Gesetz nach Regierungsentwurf erst am 1.11.2024 in Kraft treten soll. Aber wir haben auch andere Punkte, wo sich zeigt, dass die Abgeordneten da kritisch drauf schauen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir in den Gesprächen durchaus auch diesen Veränderungswillen auch in konkrete Veränderungen umsetzen können.
Du hast dich ja selber sehr differenziert, so würde ich das mal formulieren, zu dem vorgelegten Entwurf geäußert und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, du hast selber eine kritische Position dazu, aber differenziert ist es allemal. Da sind aus deiner Sicht ja auch noch eine ganze Reihe von Punkten überarbeitungswürdig.
Genau, also es ist eine ganze Reihe von Punkten, mit denen ich nicht zufrieden bin. Ich möchte aber vorwegstellen, dass der große Grundgedanke dieser Reform ja erhalten geblieben ist. Und ich finde das eigentlich zu stark, auch von unserer Perspektive als Community heraus, das untergeht, dass wir das wirklich verteidigt haben, dass der Grundgedanke dieser Reform, dass man die Gerichtsverfahren komplett streicht und den Begutachtungsprozess, dass man keine psychiatrische Begutachtung mehr benötigt und keinen Gang zum Amtsgericht mehr benötigt, dass das endlich wegfällt, das haben wir durch die Bank hinweg in dem ganzen Prozess auch in der Regierung ist dieser Grundgedanke erhalten geblieben. Aber wir haben halt gemerkt, dass Teile der Regierung mit einer sehr kritischen, sorgebehafteten Perspektive an dieses Gesetz rangegangen sind. Und dass jetzt beispielsweise diese diskriminierenden Äußerungen zum Hausrecht drinstehen, wo sich auch Ferda Attermann als Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes bereits zugeäußert hatte. Wir haben das mit diesem Aussetzen im Spannungs- und Verteidigungsfall, was ich nicht nachvollziehen kann, so wirklich das späte Inkrafttreten des Gesetzes. Wir haben jetzt schon so lange gewartet, also die aktuelle Legislaturperiode ist ja schon 2 Jahre jetzt rum, also die Hälfte ist rum und jetzt sollen wir noch mal 1 Jahr warten, bis das Gesetz in Kraft tritt. Und dann gibt es auch noch familienrechtliche Regelungen in dem Gesetz, auf die ich kritisch schaue. Also da sind einige Punkte, wo ich mir wirklich erhoffe, im parlamentarischen Verfahren noch was verändern zu können. Aber im Großen und Ganzen betone ich immer wieder, die Grundidee des Gesetzes ist da. Es ist der Paradigmenwechsel. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Gesetz auch wirklich jetzt in den nächsten Monaten durchbringen. Die Erwartungshaltung ist sehr groß. Ich möchte niemanden von den RechtspopulistInnen die Genugtuung geben, irgendwie dieses Gesetzesverfahren aufzuhalten. Oder es gibt auch viele Leute im Ausland, die da sehr kritisch drauf schauen, was in Deutschland, im größten Land der Europäischen Union, eigentlich passiert. Und ich glaube, da geht es dann in zwei mögliche Richtungen. Entweder werden wir international positive Headlines auslösen. Deutschland führt endlich Selbstbestimmungsgesetz ein und das wird vielen Menschen auch im Ausland Hoffnung machen. Oder im Zweifelsfall wird man sich über dieses Gesetz zerstreiten und das ad acta legen und das würde das Gesetzesvorhaben auf absehbare Zeit verbrennen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen sage ich, wir müssen das jetzt ja auch zum Abschluss bringen und in den Punkten, die kritisch angemerkt worden sind, möglichst noch Veränderungen erreichen. Und da finden eben gerade die Gespräche zu statt.
Ich glaube, dass das wichtige Impulse sind, denn die interne Diskussion in den großen Verbänden ist ja sehr kippelig. Also bisher haben die großen Verbände eine deutliche Kritik geäußert, die nicht in den Entwurf eingeflossen ist. Und der Stand, den wir im Moment haben, ist so ein bisschen abwarten. Es gibt Teile der Community, die gesagt haben, wir müssen jetzt dagegen kämpfen, gegen dieses Gesetz. Und diese Diskussion läuft in den großen Verbänden. Und ich meine, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was aus deiner Sicht kann es so ein No-Go geben? Gibt es so einen Punkt, wo du auch sagen würdest, nein, in dieser Form kann es mit dem Gesetz nichts werden?
Also ich bin aktuell hoffnungsvoll, dass es noch Veränderungen gibt. Bei No-Gos bin ich vorsichtig, weil das auch so ein Blick in die Glaskugel wäre, den ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht wagen möchte. Ich habe nur wirklich auch ein bisschen Sorge davor, was passiert, wenn wir zu aufgeheizt das Gesetz nur debattieren, weil meines Erachtens die sehr kritischen Stimmen überwiegen in der öffentlichen Wahrnehmung, also sowohl aus der TERF-Seite, aus Seiten von AfD und Union, die das Gesetzesvorhaben komplett zerschießen wollen, die mit Falschbehauptungen arbeiten, nehme ich auch in der Community einzelne Stimmen wahr, die sehr zugespitzt und sehr angeheizt auf das Gesetz gucken und da teilweise auch sich einzelnen Paragraphen unsachlich widmen. Also ich habe auch Sorge dafür, davor, wie jetzt einzelne Sachen umgesetzt werden, wie beispielsweise, was das Innenministerium noch reingemacht hat mit der Weitergabe von Daten an Sicherheitsbehörden. Aber da sind manche Vorwürfe, wie es würden jetzt rosa Listen angelegt werden. Es handelt sich hier um Datenabgleich und nicht um ganze Listen, die komplett bei Sicherheitsbehörden abgelegt werden. Also da sind wir wirklich auch dabei, sehr kritisch drauf zu schauen, dass da keine Daten nachhaltig bei den Sicherheitsbehörden vorgelegt sind, sondern das ist ein einmaliger Datenabgleich, um den es gerade geht. Also man muss schon auch mit der sachlichen Genauigkeit sich dann die einzelnen Paragraphen anschauen und auch in dieser Sachlichkeit sich jetzt in den nächsten Wochen den Inhalten des Gesetzes widmen. Es gibt eine sehr große zivilgesellschaftliche Unterstützung und auch ein Momentum, ein Selbstbestimmungsgesetz zu verabschieden und durchzubringen. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich tun, weil wenn wir das nicht hinbekommen, wäre wirklich meine große Sorge, dass sich manche Parteien in Deutschland sonst nicht mehr trauen, dieses Thema überhaupt anzufassen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern und jetzt da wirklich progressiv für plädieren, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt, dass es hoffentlich auch nochmal Änderungen in einzelnen Punkten gibt. Und das wird auch gerade von vielen in der Zivilgesellschaft, nicht nur in der Community, sondern auch unterstützende Stimmen wie Juristinnen, Bund Deutscher Frauenrat und auch aus den Gewerkschaften. Also es gibt ja viele in der Zivilgesellschaft, die wirklich jetzt sagen, wir brauchen ein progressives Selbstbestimmungsgesetz und wir brauchen das auch jetzt und diese Stimmen in den nächsten Wochen stark zu machen. Das ist wirklich jetzt der Fokus.
Nun ist ja eine Kritik, die sich an die an den bestehenden Entwurf richtet ja nicht per se etwas, das gegen das Gesetz als solches gerichtet ist, sondern es passiert ja auch in der Hoffnung, euch, die ihr diese Diskussion führt, zu unterstützen. Ich habe dich so wahrgenommen, dass du gesagt hast, dir wäre es aber lieber, es würde positiver formuliert.
Nein, hier möchte ich nicht missverstanden werden. Also ich glaube, dass es insgesamt sehr positiv ist und ich bin auch positiv überrascht davon, dass es kritische Stimmen und auch so viel Unterstützung für ein progressives Selbstbestimmungsgesetz aus der Zivilgesellschaft herausgibt, weil ich auch weiß, dass im politischen Berlin sich viele kommunikativ darauf nur vorbereitet haben, diese ganzen TERF-Narrative zu entkräften und letzten Endes ja manche in der Regierung dann auch nur noch aus so einer Perspektive des, wie kann man das entkräften und die Bedenkenträger beschwichtigen, so sind ja dann auch manche Paragraphen, wie beispielsweise dieses Hausrechtsthema reingekommen. Das ist dann aber im Gegenteil jetzt im Nachgang des Regierungsentwurfs auch wirklich so viel progressive Stimmen zu diesem Gesetz gibt und die auch so sichtbar sind. Und ich glaube schon, dass uns das jetzt auch für die parlamentarischen Verhandlungen durchaus den Rücken stärken wird. Und das nehme ich als positiv wahr. Aber ich glaube, wir müssen in den nächsten Wochen auch gucken, dass wir als diejenigen, die im Parlament oder in den Institutionen und die Leute in den Verbänden, dass wir irgendwo jetzt auch gucken, dass wir beieinander bleiben und schauen, dass wir gemeinsam über die Ziellinie kommen.
Ich glaube, also das ist meine Lebenserfahrung. Ich mache seit 30 Jahren Kommunalpolitik für die Grünen, häufig auch in verantwortlichen Positionen. Also ich musste schon häufig Verwaltungs- und Regierungshandeln erklären, auch schon vor wütenden Bürgerinnen. Und ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, eines der belastendsten oder schwierigsten Dinge, sich für diesen Staat zu exponieren und aus der eigenen Verantwortung heraus sich zu exponieren. Das ist ja eine Erfahrung, die du jetzt, glaube ich, 24 Monate, also die Hälfte der Legislaturperiode hast, was ja eine besondere Erfahrung ist und vielleicht auch eine besondere Belastung ist.
Ja, es ist in der Tat schon belastend, weil wir, naja, auch in einer sehr schwierigen Umgebung gerade politisch agieren. Also es gucken ja gerade in der Gesellschaft nicht unbedingt alle unterstützend auf die Politik der Bundesregierung und der Ampel. Und mich erfüllt das schon mit großen Sorgen, auch wenn ich mir die Umfrageergebnisse angucke. Irgendwie dieses neue Erstarken von rechts und von der AfD, das macht mir auch sehr viel Angst und manche von diesen Sorgen nehme ich natürlich auch abends mit nach Hause, wo wir politisch uns eigentlich hinentwickeln werden in der nächsten Zeit.
In den letzten Jahren bist du in der Öffentlichkeit ja viel persönlicher Kritik ausgesetzt gewesen, aus meiner Wahrnehmung heraus, vor allen Dingen patriarchaler Kritik an Frauen. Wie nimmst du das wahr?
Naja, genau. Es ist so, dass ich sehr viel Kritik und auch teilweise Beleidigungen immer wieder erfahre, gerade in den sozialen Netzwerken. Ich sag immer, ich kann so das Glücksrad drehen, ob ich jetzt was Transfeindliches, das ist manchmal der Fall, dass mir dann meine geschlechtliche Identität abgesprochen wird, ich misgendert werde, aber das ist in der Tat eher einzeln der Fall. Ganz häufig werde ich aufgrund meines Alters irgendwie angegangen. Ja, so von wegen, die ist doch viel zu jung, um zu wissen und die soll erstmal richtig Erfahrung sammeln gehen, bevor die sich hier anfängt, politisch einzumischen. Und halt, ja, sexistische Sachen machen eigentlich den Großteil aus nach wie vor, was ich auch als junge Politikerin, wie das bei vielen anderen eben auch ist, an Anfeindungen erlebe, auch sexualisierte Kommentare. Und ich finde es immer wieder ganz schlimm, im Bundestag auch zu sehen, wie patriarchal nach wie vor unsere politischen Institutionen sind, ne? Also alle haben darüber gesprochen, von wegen der Bundestag sei jetzt so viel vielfältiger geworden und diverser und ist alles so historisch. Klar, und das macht man dann an einzelnen Personen fest, wie an Tessa und mir und natürlich auch im Bereich Leute mit Fluchtgeschichte, Migration, so da sind wir auch, da haben wir auch einzelne Leute jetzt dabei, die haben interessante Biografien, aber im Großen und Ganzen bildet der Bundestag und unsere Institutionen immer noch nicht die Vielfalt der Gesellschaft ab. Und es ist nach wie vor so patriarchal geprägt. Wir waren vor der letzten Bundestagswahl nicht mal ein Drittel Frauen im Bundestag. Jetzt sind wir ein bisschen mehr mit 34%. Und ja klar, bei den Grünen oder der Linken und bei der SPD gibt es immerhin fast die Hälfte Frauen, aber bei allen anderen, CDU, FDP, die haben ja nicht mal ein Viertel Frauen bei sich in der Fraktion sitzen. Das wird manchmal vergessen. Und natürlich die Männer, die dann auch immer wieder Gleichberechtigungsthemen ins Lächerliche ziehen, diese ganzen Reden von AfD-Abgeordneten, die sich da hinstellen und meinen, irgendwie vom Gendern reden zu müssen oder dann Angriffe auf Selbstbestimmungsgesetz fahren oder meinen, auch noch über Schwangerschaft reden zu müssen und körperliche Selbstbestimmung, so Cis-Männer, wo ich mir denke, euch betrifft das Thema doch gar nicht. Und ihr wisst, die verstehen nicht, wie viele, dass sie jegliche Privilegien dieser Welt genießen und dann auch noch diesen ganzen Raum für sich nehmen, um uns dann zu schaden und uns klein zu halten. Das regt mich schon wahnsinnig auf.
Frau macht ja häufig die Erfahrung, bei politischen Kämpfen alleine dazustehen und die Energie, die Frau dafür braucht, auch irgendwie selber organisieren zu müssen. Erfährst du Solidarität und wenn ja, aus welcher Ecke? Und was wäre dein Wunsch? Wie kannst du unterstützt werden?
Ich erfahre schon Solidarität. Ich finde, es gibt sehr viel Solidarität untereinander, unter den Frauen, gerade auch so unter den jungen Frauen im Parlament, auch durchaus über Parteigrenzen hinweg, dass wir auch füreinander da sind, wenn wir irgendwie angegriffen werden oder beleidigt werden. Und es gibt natürlich auch sehr viel Zuspruch draußen, immer wenn ich auf Veranstaltungen bin oder wenn ich auf einem CSD unterwegs bin oder keine Ahnung, einfach manchmal werde ich sogar auf der Straße angesprochen von Leuten, die einem auch fürs Engagement danken. Das ist dann natürlich ein schönes auch Gegengewicht zu den Anfeindungen, die man bekommt. Aber was natürlich auch wehtut, und ich muss sagen, dass mir das fast am meisten wehtut, es gibt manchmal auch einzelne Leute in der Community, die einen sehr hart angreifen für einzelne Positionen, die man bezogen hat oder die einen in Mithaftung nehmen für Sachen, die man selber eigentlich gar nicht entschieden hat, wie beispielsweise gerade bei den Diskussionen, die ums Selbstbestimmungsgesetz geführt worden sind. Und dann versuche ich immer zu vermitteln, auch wie viel harte Arbeit wir eigentlich leisten und wie hart wir kämpfen und versuchen, irgendwie die Themen voranzubringen. Ja, letzten Endes ist es sehr hart, in diesen Gremien zu sein, die nach wie vor so patriarchal dominiert sind, wo wir auch als Stimmen der Vielfalt nach wie vor in so einer krassen Minderheit sind und wo wir ja Teil eines Systems sind, was unter dem Druck arbeitet, Kompromisse und Mehrheiten finden zu müssen. Also das müssen wir ja. Und ich bin ja dann auch in der Position, Teil einer Regierungsfraktion zu sein, was halt Fluch und Segen zugleich ist. Der Segen, dass man halt einen Zugang in die Regierung hat und da Ansprechpersonen und dadurch auch Macht hat, Dinge voranzubringen. Aber auf der anderen Seite kann man auch nie 100%, also man bekommt nicht 100% der eigenen Meinung und muss manchmal auch harte Kompromisse eingehen. Und das tut mir dann selber auch oft weh, weil ich dann auch natürlich irgendwo gezwungen bin, immer irgendwann in dieser Situation zu sein, zu sagen, das ist jetzt das meiste, was ich gerade rausholen kann und zu sagen, das ist jetzt das Beste. Das ist eine sehr, sehr schwere Abwägung, die mich natürlich auch oft belastet. Und manchmal gibt es halt auch Leute draußen, die dann kommen und sagen, ja, das reicht aber nicht, das ist aber nicht genug und du hättest mehr machen müssen oder Warum bist du da nicht kritischer? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Leute in der eigenen Fraktion oder in der eigenen Partei, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die natürlich auch mir gegenüber dann sich denken, ah, da kommt jetzt schon wieder die kritische junge Frau oder diese kritische Trans-Stimme in der Fraktion. Und man hat halt dann diesen Druck aus verschiedenen Richtungen. Und der ist mitunter schon sehr belastend und auch schwer, ja, den auszuhalten auf Dauer.
Ich glaube, es gibt da keinen Weg, als Frau in politischen Kontexten zu arbeiten, ohne in Permanenz diese besondere Form von Belastung zu haben und letztendlich auch diese Gewalterfahrung zu machen. Hast du eine Idee, wie es weitergehen wird? Wirst du wieder für den Bundestag kandidieren?
Ich habe auf jeden Fall viel darüber nachgedacht. In der Tat ist es so, dass ich jetzt aber nach 2 Jahren mich auch besser angekommen fühle und auch viele tolle Menschen in den ganzen Verbänden kennengelernt habe, die mir und meinen Themen nahestehen. Ich habe das Gefühl, auch besser im politischen Berlin angekommen zu sein und habe das Gefühl, da ruft noch einiges nach mir und da ist noch Potenzial für die Zukunft und deswegen bin ich am aktuellen Zeitpunkt schon so weit zu sagen, dass ich Lust habe, weiterzumachen.
Na, ich kann dir in jedem Fall von der Hamburger Community sagen, dass wir einen großen Respekt vor deiner Arbeit haben, dass wir finden, dass du einen riesigen Job machst, dass wir total dankbar sind, dass du uns vertrittst und dass du uns ein Gesicht und eine Stimme gibst und dass wir uns natürlich wünschen, dass du weiter mit der Kraft, mit der du dich da engagierst, auch in Zukunft engagieren wirst.
Auch als junge Frau, also nicht nur eine Stimme, sondern tatsächlich auch eine junge Stimme. Neben Miller, die ja unsere Jüngste ist und auch aus unserem Kreisverband kommt, was mich natürlich besonders stolz macht. Aber bist du eben auch noch eine weitere junge Stimme und eben eine junge Trans-Stimme, was auch nicht unerheblich ist. Danke dafür. Ich habe eine letzte Frage, ja, oder hast du noch was? Nein, also eine letzte Frage, und zwar die letzte Frage, die wir immer am Ende stellen. Wenn ich ein kleines Einhorn wäre, ein regenbogenfarbenes, möglicherweise auch noch ein Glitzereinhorn. Und ich hätte einen Wunsch für dich im Gepäck. Was wäre dieser Wunsch? Was würdest du dir wünschen, liebe Nike?
Ich glaube, am meisten wünsche ich mir, dass es in den nächsten Jahren noch viel mehr positive, sichtbare Stimmen gibt von beispielsweise Menschen wie ihr, die einen tollen Podcast machen oder Menschen, die in der Politik aktiv sind oder Leute, die progressive Kolumnen schreiben oder die in der Kulturszene unterwegs sind und die sich für unsere Community Anliegen einsetzen, dass wir eben das haben, was ich auch als Jugendliche, obwohl ich ja gar nicht mal so alt bin, aber selbst ich als Jugendliche hatte ja kaum Vorbilder und das ändert sich gerade und das finde ich total schön und davon wünsche ich mir noch sehr, sehr viel mehr in den nächsten Jahren. Das ist mein einer Wunsch.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Nike.
Vielen, vielen Dank.